Breitband Topic.
Das Phänomen nahm seinen Anfang um die Jahrtausendwende herum und inzwischen ist daraus eine Riesengoldgrube geworden. Glücksspiele im Internet sind ein Markt, der immer noch wächst, obwohl die Spieler selbst außer dem Spaß an der Sache eigentlich nichts davon haben. Im Gegenteil, allein beim Online-Poker werden weltweit jährlich 3,6 Milliarden Dollar verzockt, also verloren.
Und trotzdem, auch in Deutschland steht Pokern hoch im Kurs, noch beliebter als Sportwetten im Internet. Knapp 600.000 Menschen zocken in Deutschland, inzwischen der größte Markt der Welt. Und das, obwohl der Betrieb von Online-Pokerseiten hierzulande illegal ist und von Gibraltar aus betrieben wird. Matthias Finger hat sich das Phänomen mal genauer angeschaut.
Straße, Full House, Vierling, Flush. Mitgehen, erhöhen, aussteigen. Mehr als eine halbe Million Deutsche spielen regelmäßig Online-Poker. Mit echtem Geld. Rund um die Uhr.
No one to play with. So play online. It's fun. It's easy. It's the world's largest poker room.
Dabei ist öffentliches Glücksspiel ohne Lizenz in Deutschland verboten. Wie Poker. Denn der Staat will über Steuern mitverdienen. Außerdem kann Pokern süchtig machen, besonders in der Anonymität des Netzes. Viele Online-Pokerportale sitzen deshalb in Ländern wie Gibraltar, wo liberalere Glücksspielgesetze und niedrigere Steuersätze gelten. Aus fernen Ländern locken sie dann mit dem Traum vom großen Geld. Heinz Pius kassierte beim Finale der World Series of Poker über 6 Millionen Euro Preisgeld als erster Deutscher. Mit dem Zocken angefangen hatte er 3 Jahre zuvor im Netz.
Das ist die größte Online-Pokerschule in Deutschland. Mich da angemeldet und da angefangen zu spielen und so halt mein Spiel stetig verbessert.
Das Können durchschnittlicher Spieler hat sich durch Pokerschulen verbessert. Mit Tutorials, Lerngruppen, Chats. E-Learning scheint hier wirklich mal zu funktionieren.
Poker ist ein Kartenspiel für 2 bis 10 Spieler an einem Tisch. Weil der Platz des Spielers das Spiel beeinflusst, wird eine Dealer-Marke vor einem der Spieler platziert.
Den gelehrigen Schülern suggerieren die Schulen, dass sie das Zeug zum Pokerprofi haben. Mit einem Startguthaben dürfen sie sich dann bei Partner-Pokerportalen beweisen. Deren Anbieter kassieren prozentuale Spielgebühren, egal ob Sieg oder Verlust, und sie geben den Pokerschulen eine Gewinnbeteiligung. Dieses Provisionsgeschäft ist der Kitt der Online-Pokerbranche. Die Einnahmen läppern sich, auch wenn die Billigheimer unter den Pokerfischen oft nur geringe Beträge setzen.
Remember the feeling of entering our lobby and easily finding the game you're looking for? Well, good news. The thrill is back. It's where we play.
Doch 95% aller Spieler machen an den digitalen Tischen Minus. Sie sind sogenannte Fische. Gelegenheitsspieler, die von wenigen Haien, den Profis, ausgenommen werden. Die Haie nutzen Spielerdatenbanken. Oder sie spielen bei einem Dutzend virtueller Pokerrunden gleichzeitig mit. Und verdienen so ihren Lebensunterhalt. Spielerisch.
Aber es wird weiter und weiter gepokert, manchmal bis zur Verschuldung. Wie viel daran ist denn nun eigentlich Spiel und wie viel ist Sport? Wie viel ist Glück? Wie viel Geschicklichkeit?
Diese Frage haben wir weitergereicht an den Wirtschaftswissenschaftler Ingo Fiedler von der Universität Hamburg. Er hat promoviert zum Online-Poker, hat empirische Studien dazu gemacht. Und die erste Frage an ihn darum, ist Pokern nun eigentlich Glücksspiel oder Sport?
Für das Recht relevant ist ja, ist es ein Glücksspiel oder ist es eben ein Geschicklichkeitsspiel? Und wenn es ein Geschicklichkeitsspiel ist, würde ich es dann auch als Sport einordnen. Und die Sache ist, dass das nicht so einfach ist. Die Antwort, es hängt nämlich davon ab, was man betrachtet. Betrachtet man den Durchschnittsspieler im Sinne von jeder, der theoretisch einfach mal auf dieses Pokerportal kommen könnte, dann ist es für den ein Glücksspiel. Betrachtet man allerdings den Extremspieler, der sehr, 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 sehr oft spielt, dann ist es für ihn ein Geschicklichkeitsspiel. Es liegt einfach daran, dass sich die Glückskomponente über die Dauer des Spiels langsam ausmittelt, während die Geschicklichkeitskomponente sich aufaddiert. Das heißt, je häufiger ich spiele, umso mehr wird es zu einem Geschicklichkeitsspiel. Die meisten Spieler von den Köpfen her erreichen allerdings nie diesen Punkt, wo sie dann irgendwann wirklich ein Geschicklichkeitsspiel spielen.
Wir haben es eben in dem Beitrag kurz gehört, über 500.000 Deutsche pokern regelmäßig im Internet. Die Zahl bezieht sich auch auf Daten, die sie für eine Studie 2010 erhoben haben. Nun kann man sagen, spätestens seit Stefan Draab seine TV-Total-Pokerstars.de-Nächte veranstaltet, ist das Ganze in Deutschland auch längst im Mainstream angekommen. Gibt es denn neuere Zahlen?
Wir sind gerade dabei, neue aufzuzeichnen. Wir sehen, dass sich seitdem ein bisschen was getan hat im Gesamtmarkt, insbesondere, dass die USA nahezu komplett weggebrochen sind. Das heißt, Deutschland ist jetzt inzwischen der größte Markt. Demografika ist eigentlich ganz spannend. Es sind vor allen Dingen junge, technologieaffine Männer mit überdurchschnittlicher Bildung und auch überdurchschnittlichem Einkommen, gemessen an ihrer Altersklasse, die Poker spielen.
Sie sagten, der Markt in den USA ist weggebrochen.
Ja, in den USA ganz wichtiges Ereignis, der sogenannte Black Friday. An dem Tag wurden von den großen Anbietern, das waren zu der Zeit PokerStars, sind sie immer noch, und Full Tilt Poker, die haben damals 60% des Marktes ausgemacht, in den USA glaube ich sogar 80% des Marktes. Die beiden Seiten wurden sozusagen gesperrt für amerikanische Bürger und damit konnten die dann nicht mehr auf diesen Portalen spielen. Und die Konten von den Amerikanern wurden eingefroren und die haben dann erstmal sehr lange um ihr Geld gebankt, vor allen Dingen, weil Full Tilt Poker in diesem Zuge insolvent gegangen ist. Allerdings ist seitdem sozusagen diese 80% der amerikanischen Spieler sind dann sozusagen aus dem Markt weg, weil Online-Poker in den USA verboten ist und das war eine Rechtsdurchsetzung. In Deutschland haben wir dasselbe Phänomen, Online-Poker ist verboten, allerdings fehlt es an der Rechtsdurchsetzung.
Und warum sind die jetzt alle nach Gibraltar gegangen? Was sagt uns das?
Oh, da sind die eigentlich schon länger. Die haben einfach eine sehr liberale Glücksspielgesetzgebung dort und können aus diesem sicheren Hafen heraus operieren und auch eben sagen, okay, wir haben hier eine Lizenz und von dort aus können wir anbieten, denn dort, wo die Server stehen, dort ist, wo das Glücksspiel angeboten wird. Und die Kunden, die sozusagen zum Beispiel in Deutschland sitzen, kommen ja damit zu uns und hier haben wir unsere Glücksspiellizenz. Wir dürfen also anbieten. Das ist so ganz vereinfacht die Argumentation.
Sie sagten schon, dass Geschicklichkeit und Erfahrung eine große Rolle spielt, auch Rationalität. Könnten da Computer das nicht viel besser machen, nicht viel kälter und effizienter zocken als Menschen? Wäre es nicht sinnvoll, dass ich mich sozusagen eines Computerprogramms bediene beim Zocken?
Definitiv. Das Problem der Pokerbots, also Pokerprogramme, die einfach automatisch die Entscheidung treffen, ist durchaus gegeben. Es ist nicht ganz klar, wie groß das Problem ist. Die Anbieter haben natürlich kein Interesse daran, dass Pokerbots gegen die Menschen spielen. Einfach aus dem Grunde, weil dann die Spieler wegbleiben würden, wenn sie wissen, sie spielen gegen eine Maschine. Das heißt, sie versuchen, solche Pokerbots zu identifizieren und wieder die Konten einzufrieren von denen. Insofern haben wir da so einen kleinen Wettlauf zwischen denjenigen, die Pokerbots programmieren und den Anbietern, die versuchen, die Pokerbots wieder von den Seiten zu verdrängen. Interessant wird es, wenn der Anbieter selber auf die Idee kommen könnte, Pokerbots einzubauen, um damit die Spieler auszunehmen.
Es gibt ja auch richtig Pokerschulen, über die man einsteigen kann in dieses Spiel. Und wenn man da mal raufgeht, dann sieht man, das funktioniert wie beim Drogeneinstieg, so ein bisschen zumindest. Es gibt Erklärungen und den ersten Startschuss, $50 gibt es umsonst. Was passiert da psychologisch, emotional, wenn man da spielt? Was spürt man da?
Man spielt ja nicht direkt bei der Pokerschule, sondern die leitet einen eben weiter an einen Anbieter und kassiert dafür dann Provision. Und die Provision ist natürlich umso höher, je häufiger und länger ich spiele und je mehr Geld ich einsetze. Und entsprechend hat diese Pokerschule einen Anreiz, mich zum guten Spieler zu machen. Das heißt, guter Spieler verliert nicht ganz so viel, beziehungsweise im Extremfall gewinnt er sogar. Und entsprechend spielt er dann häufiger und länger und er bekommt mehr Geld von dem Pokeranbieter. Und was passiert da psychologisch? Das ist ganz interessant. Man kommt also auf die Seite und es wird einem ganz klar Glauben gemacht, wenn du dich anstrengst, dann kannst du mit Poker dein Geld verdienen. Das ist auch möglich, aber sehr, sehr, sehr schwierig. Und insofern kommt man erstmal darauf und denkt, okay, es kann ja nicht so schwierig sein, hier und da ein paar richtige Mausklicks zu machen. Ich lese mir das jetzt 2-3 Mal durch und dann werde ich das schon schaffen. Ja, dann gibt es halt viele, die nicht merken, dass es nicht reicht. Und dann gibt es welche, die merken, es reicht nicht und sie hören auf. Und dann gibt es wirklich welche, die investieren sehr, sehr viel Zeit und auch sehr viel Lernkapazität und schaffen es dann, ich sage mal, wirklich zum Winning Player zu werden. Wobei das inzwischen ziemlich schwierig geworden ist, muss man auch sagen.
Dieser Vergleich zum Drogeneinstieg kommt ja nicht von ungefähr. Sie sagen ja in dieser Studie auch, alles deutet darauf hin, dass Online-Poker zu den Spielen mit dem größten Suchtpotenzial gehört. Welche Indizien gibt es denn dafür? Und vielleicht, wie lässt sich dieses große Suchtpotenzial erklären, auch im Vergleich zu anderen Spielen?
Im Normalfall denkt man bei Glücksspielen, also die mit dem größten Suchtpotenzial ist ganz klar die Automaten. Die sind einfach darauf programmiert, die Leute möglichst schnell und stark süchtig zu machen, weil die dann am meisten Geld verlieren. Das ist also einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus, so presst man das meiste Geld aus den Kunden heraus. Und Online-Poker ist in vielen Belangen dort sehr ähnlich. Die haben einen sehr schnellen Spielablauf. Es ist kontinuierlich, das heißt, man hat nicht irgendwo ein klares Ende und einen klaren Anfang, sondern man kann sich sozusagen in diesen Äther hineinbegeben und es gibt kein Ende, einfach weiterspielen. Und das sind zwei wichtige Komponenten. Die dritte Sache ist noch, dass natürlich der Einstieg sehr einfach ist, weil man mit kleinen Einsätzen anfangen kann. Und man bekommt auch noch zudem die Möglichkeit zu denken, dass man aufgrund von Geschicklichkeit gewonnen hat. Ob das nun wirklich Geschicklichkeit war oder Glück, das weiß der Spieler nicht unbedingt am Anfang. Das lernte er vielleicht erst später, aber es kann sein, dass es dann sogar schon zu spät ist. Und je länger man spielt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch süchtig zu werden. Es kann also im Extremfall dann auch so sein, dass es tatsächlich unter den Winning-Playern, die damit ihr Geld verdienen, süchtige Spieler gibt.
Würden Sie denn auch sagen, dass online das Suchtpotenzial größer ist?
Ja, definitiv. Einfach weil der Spielablauf so viel schneller ist.
Entscheidend ist ja dann die Ausstiegsfrage, genauso wie bei anderen Drogen. Was können Sie da aus Ihrer Forschung, aus Ihrer Erfahrung vielleicht empfehlen, jemanden bestimmte Marken zu setzen? Da steige ich dann wirklich aus und bleibe auch dabei?
Ausstieg ist immer wichtig, wenn man es denn möchte und es dann auch umzusetzen. Das Problem beginnt dann, wenn man aufhören möchte, aber es nicht tut, aus welchen Gründen auch immer. Weil man vielleicht denkt, okay, jetzt versuche ich meinen Verlusten hinterherzujagen, die ich gerade hatte. Das ist so das typische Beispiel. Oder es kann auch in der anderen Richtung sein. Oh, es lief jetzt gerade so gut, jetzt spiele ich noch ein bisschen weiter. Also aufhören, wenn man aufhören möchte und das im Vorhinein sagen, okay, ich spiele jetzt eine Stunde. Das ist ziemlich wichtig. Gleichzeitig muss aber auch gesagt werden, dass natürlich für die meisten Spieler Poker natürlich einfach nur ein Hobby ist und die Leute nicht süchtig werden. Wichtig ist allerdings, dass diese Spieler gar nicht so viel Geld investieren und verlieren. Also ein Großteil des Marktes kommt eben von den Süchtigen.
Wir sprachen ja schon darüber, dass es Pokerschulen gibt. Nun sind die Steigerungsraten hier nicht mehr so hoch. Darum gibt es inzwischen auch Pokercoaches, die Menschen darin lehren, mit Devisen zu handeln. Welche Querverbindungen sehen Sie hier? Lässt sich das eine tatsächlich auf das andere übertragen?
Also in der Tat ist es so, dass der Pokermarkt auch für die professionellen Spieler immer weniger hergibt. Und deswegen suchen die Leute sich, das sind in der Regel dann junge, sehr intelligente Männer, die seit 3-4 Jahren erfolgreich gepokert haben und jetzt langsam sehen, okay, so viel Geld verdiene ich damit nicht mehr. Ich habe aber gar keine wirklich gute Ausbildung oder Studium und keine Arbeitserfahrung. Was mache ich dann? Dann bietet sich eben Daytrading an. Und das hat eben sehr ähnliche, ja, ich sag mal, Skill-Komponenten. Es ist derselbe Arbeitsplatz in dem Sinne. Man sitzt am Rechner, man guckt sich Daten an, und zwar massiv viele Daten, und versucht dann aus ganz vielen Entscheidungsoptionen immer das Richtige zu machen und dabei den Erwartungswert zu maximieren, ohne sich von irgendwelchen Emotionen leiten zu lassen. Das ist also sehr ähnlich von der Skill-Komponente, die dort ja gefordert wird.
Sagt Ingo Fiedler von der Universität Hamburg. Vielen Dank für dieses Gespräch. Komplett auch nachzuhören auf breitband.deradio.de. Wir haben es gerade gehört, es gibt auch Schulen, in denen kann man sich online die Tricks des Devisenhandels beibringen lassen. Online-Poker ist schon nicht mehr der große Wachstumsmarkt und deshalb hat Dominik Kofert, Betreiber einer Pokerschule, sein Geschäft einfach erweitert.
Ja, und jetzt bringt er Zockern auch bei, wie sie mit Daytrading, also mit dem Kauf und Verkauf von Devisen, reich werden können. Dafür hat er Tradimo geschaffen, eine Online-Trading-Schule und Community. Und Christian Schiffer ist für uns mal zur Probe dieser Community beigetreten.
Kurz gesagt, wenn etwas getradet werden kann, wird es getradet. Dieser Markt steht dir offen. Auch du kannst traden lernen. Und genau dabei hilft dir Tradimo.
Auch ich kann traden lernen. Das zumindest behauptet der Erklärbär aus dem Tradimo-Video. Vor meinem inneren Auge sehe ich schon alles ganz klar vor mir. Wie ich aufreizend lässig an meinem Rechner sitze, per Mausklick gewinnbringend einen riesigen Haufen argentinischer Staatsanleihen abstoße, nur um danach die überraschende Aufwärtsbewegung des vietnamesischen Dongs auszunutzen. Mit Umsicht und Beharrlichkeit werde ich so Schritt für Schritt ein kleines Vermögen anhäufen, so viel ist sicher. Gegründet wurde Tradimo von Dominik Kofert.
Dort wollen wir Leuten auf einer sehr, ich sag mal, wissenschaftlichen und auch detaillierten Basis einfach die Hintergründe erklären. Wie funktioniert der Finanzmarkt, wie funktionieren Währungen, wie funktionieren Aktien, wo muss ich aufpassen, muss ich darauf achten, was sind die Anfängerfehler, die ich auf keinen Fall begehen sollte, weil im Internet gibt es ja sehr, sehr viel Quatsch in dem Bereich und da versuchen wir auch in gewisser Weise das Antidot zu sein und das Ganze auf, ich sag mal, eine wissenschaftlich-strategische Basis zu stellen, so wie wir es im Pokerbereich eben auch gemacht haben.
Dominik Kofert betreibt von der Felseninsel Gibraltar aus seit Jahren die offenbar sehr erfolgreiche Online-Pokerschule pokerstrategy.com. Mit Tradimo will er den Leuten nun beibringen, wie man erfolgreich an der Börse mitspielt. Das folgt einer gewissen Logik, denn Zocken am Pokertisch funktioniert ähnlich wie das Zocken auf dem virtuellen Börsenparkett.
Letzten Endes ist es beim Finanzhandel genau das Gleiche. Wenn ich eine Aktie kaufe und diese Aktie steigt und ich gewinne damit Geld, habe ich sie ja von jemandem gekauft, der sie mir verkauft hat. Hätte er sie nicht verkauft, hätte er das Geld gewonnen sozusagen. Das heißt, in Anführungsstrichen ist beim Finanzhandel der gleiche Effekt, dass es für jeden Gewinner auch immer einen Verlierer gibt.
In diesem Video lernst du, wie das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern ermittelt wird, was die Länge der Dochte eines Candlesticks aussagt, was ein Doji anzeigt.
Das Einzige, von dem ich weniger verstehe als vom Pokern, ist der Börsenhandel. Also beginne ich damit, mich durch die verschiedenen Lernmodule zu arbeiten. Nach und nach werde ich in die Geheimnisse des Tradens eingeführt. Hier werden die Grundlagen des Aktien- und Devisenhandels vermittelt, die faszinierenden Geheimnisse der technischen Analyse aufgedeckt und erklärt, wie ein gutes Money Management funktioniert. Dazu gibt es Videos.
In diesem Video lernst du, was ein Doji anzeigt und warum du bei Candlesticks, die sich noch nicht fertig gebildet haben, vorsichtig sein musst.
2 Stunden später weiß ich eine Menge über Candlesticks. Ich weiß auch, was ein Doji ist. Ich weiß, dass ich, sobald der Down-Fractal durchbrochen ist, alle sich eventuell bildenden Up-Fractals außer Acht lassen kann und dass es sehr wichtig ist, einen Stop-Loss nur dann zu ändern, wenn das Fractal unter meinem aktuellen Stop-Loss liegt. Doch wir wissen alle, die Börse ist ja vor allem Psychologie. Und hier kann Tradimo von dem Poker-Know-how profitieren.
Von den Fähigkeiten, die ich brauche, um erfolgreich das zu machen, ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ich brauche ein sehr besonnenes, gelassenes Gemüt. Ich darf mich also nicht von meinen Emotionen leiten lassen. Ich muss sehr analytisch sein und ich muss in beiden Bereichen auch sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und das sind dann, wie gesagt, so ein bisschen auch die Gemeinsamkeiten, die uns auch dazu bewegt haben, in beiden Bereichen letzten Endes Wissen zu vermitteln.
Mindestens so gelassen wie der Pokerstar Chris Jesus Ferguson zu sein, das nehme ich mir vor, als ich endlich beginne zu traden. Ich melde mich dazu bei der Plattform IG Market an. Bleibe ich dort Kunde, erhält Tradimo eine Provision. Tradimo hat also Interesse daran, dass ich erfolgreich bin. Eine Win-Win-Situation, wie das Unternehmen betont. In dem Online-Kurs wurde mir eingebläut, das Risiko zu minimieren, so wie beim Poker. Nicht mehr als 2% soll ich setzen, die Gier und mein Ego im Zaum halten und auf keinen Fall verlorenem Geld hinterherjagen. Jetzt bewege ich mit zittrigen Fingern die Maus hin und her und kaufe für 10.000 Euro mexikanische Pesos, handle mit Siemens-Aktien und einer Währung, die TRY abgekürzt wird, keine Ahnung, was das ist. Nach 2 Stunden habe ich tatsächlich ein Plus von 912 Euro ertradet. Zufrieden schalte ich den Rechner aus. Vielleicht sollte ich es doch einmal mit Poker versuchen.
Mann, 912 Euro, nicht schlecht, oder?
War aber nur Spielgeld, Martin. Kein echtes Geld. 10.000 Euro hat er zur Verfügung gehabt.
Dann hat er also jetzt 10.912 Euro Spielgeld. Wahnsinn.
Gut gerechnet. Hättest du dich das getraut?
Ich glaube nicht.
Mit zitternden Fingern an der Maus. Unser Autor Christian Schiffer hat sich getraut. Er hat Tradimo getestet. Und ein längeres Interview mit dem Besitzer dieser Trading-Schule, Dominik Kofert, gibt es am Montag zu hören bei den Kollegen von D-Radio Wissen.